Und Jesus kommt wieder. Und das ist der Endpunkt aller Geschichte. Und wir wissen, dass uns der Herr und auch das ganze Bibelbuch erzählt, dass bis dahin noch viele, viele Stationen zurückzulegen sind. Und darüber wollte ich etwas mit euch sprechen. Schlagt mal auf, 5. Mose 29, Vers 28, 5. Mose 29, Vers 29. Was denn? Ja, in einigen Übersetzungen gibt es nur 28, in meiner Schlachterübersetzung gibt es 29. Also wenn ihr nicht 29 Verse habt in dem Kapitel, dann wird es bei den Übersetzungen der Vers 28 sein. Es ist in der Tat so, dass es hier unterschiedliche Sachen gibt. Aber hier bei mir ist es tatsächlich Vers 29. Oder habe ich euch was Falsches gesagt? Was habe ich gesagt? Ja, doch, 5. Mose 29, Vers 29 für Schlachter-Bibelleser. Bei Luther, oder was hast du, Thorsten? Elberfelder. Ja, hört's bei 28 auf. Ihr werdet merken, ob wir den gleichen Vers haben. Die Geheimnisse sind des Herrn, unseres Gottes. Die geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ich vermute, dass bei Luther oder auch Elberfelder vielleicht in etwa so steht, das Verborgene ist des Herrn. Kann das sein? Ja, das habe ich noch aus Erinnerung. Das Verborgene, das passt mir hier fast besser. Das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes. Die geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Dies ist eigentlich ein Standardvers oder auch ein Schlüsselwort in der Bibel, das uns darüber aufklärt, dass der Wille Gottes sich in zweifacher Weise manifestiert und darstellt. Und wenn wir das nicht auch als Gemeinde Jesu, als Christen erkennen, dann kommen wir auch mit allem Weltgeschehen und letzten Endes auch mit dem Geschehen in unserem eigenen Leben, unserer Familie und so weiter in Schwierigkeiten, um nicht zu sagen, wir vertüdeln uns. Dieser Text sagt uns, dass es eigentlich, dass Gott auf zweierlei Weise seinen Willen ausdrückt. Einmal geht es um den Willen seines ewigen Ratschlusses. Das ist das Verborgene. Das ist das Geheimnis des Herrn, wie es hier in unserem Vers steht, zu Anfang. Die ewigen Ratschlüsse Gottes. Sein verborgener Wille kann niemals und von keinem Menschen, von keinem Teufel und keinem Dämon und von keinem Machthaber in irgendeiner Form gebrochen werden. Zum Beispiel, der Heilsplan sieht vor, wir hatten das schon, Jesus Christus kommt wieder. Zu einer Stunde, Jesus spricht nicht nur vom Tag oder von der Jahreszeit, sondern sogar von der Uhrzeit. Von einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Und es wird geschehen. Und es muss geschehen. Und keine Macht der Welt, kein Diktator, kein Philosoph, kein Antichristus, keine ungläubige Welt, keine ungehorsame Gemeinde. Niemand wird in der Lage sein, Gottes Willen, den er sich vorgenommen hat zu tun, verzögern, hinausschieben, unterbrechen, möglicherweise gar nicht mehr möglich machen, weil in der Welt Geschehnisse und Ereignisse sich vollziehen, von denen Gott selber überrascht wird. Und nun muss er, wie sagt man dann so schön, also Notplan Nummer 1 oder Nummer 2 also herausholen, weil er die Dinge auch nicht so gekannt hat. Wer ein solches Gottesbild hat, in dem der ewige Gott auch nichts anderes ist als ein Spielball schicksalhafter Ereignisse auf der Welt, der hat nicht den Gott der Bibel erkannt. Der Gott der Bibel hat einen verborgenen oder viele oder einen gesamten verborgenen Ratschluss. In deinem persönlichen Leben, in dieser Gemeinde, mit unserem Volk, mit der Gemeinde Jesu insgesamt, mit der Mission, mit den Völkern der Welt, mit allem. Und er geht Stück für Stück diesen seinen Weg. Und es wird hundertprozentig so kommen. Was er sich vorgenommen hat, sagt die Bibel, um nur einen einzigen herauszugreifen, das tut er auch. Und es ist niemand, der seiner Hand wehren kann. Das hat schon der Nebukadnezar, übrigens der Vorgänger von Saddam Hussein, der war ja mal verwirrt, nicht? Und als Gott ihm dann die Gnade gab, wieder zu sich zu kommen und wieder zur Vernunft zu gelangen, dann hat er das berühmte Wort gesagt, nicht wahr? Dass Gott also so groß und gewaltig ist. Könnt ihr mal bei Daniel nachlesen, die Zeit ist jetzt nicht da. Könnt ihr nachlesen, dass er sagt, also dass Gott alle Menschen in seiner Hand hat, auch die Könige und Herren in seiner Hand hat. Und dann sagt er, und er tut mit den Völkern und den Menschen, wie er es will. Und niemand kann seine Hand wehren. Das ist der erste Punkt. Es gibt einen Willen Gottes, der nicht unterlaufen werden kann, der nicht gebrochen werden kann und von Menschen in irgendeiner Form karikiert werden kann, sondern das, was Gott sich vorgenommen hat, zum Beispiel in der Sendung mit Maria als Jungfrau, Jesus sollte geboren werden, Herodes wollte den geheimnisvollen und den ewigen Ratschluss Gottes brechen und Gottes Absicht zerstören, indem er alle Kinder umbringen ließ. Ist Jesus auch umgekommen? Warum nicht? Er ist geflohen durch die Weisung Gottes. Josef hatte einen Traum. Und auch ein Herodes konnte den Plan Gottes, den er mit Jesus verfolgte, seinen ewigen, verborgenen Willen, der konnte nicht unterlaufen werden. Einmal wollten sie Jesus vor der Zeit schon zu Tode bringen. Das entsprach nicht dem verborgenen Willen Gottes, denn wir wissen, er musste zu bestimmter Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen am Kreuz von Golgatha sein Leben aushauchen. Und alle Versuche, ihn vorher aus dem Weg zu bringen, die mussten misslingen, denn Gottes verborgenen Willen, seinen ewigen Ratschluss, seine göttliche Absicht, die kann nicht gebrochen werden. Und so könnte ich jetzt also in der Geschichte fortgehen, in der Bibel, in deinem persönlichen Leben und in allen diesen Dingen, die du persönlich erlebt hast. Meine Frau hat ja jetzt in diesen Tagen ihren 60. Geburtstag gefeiert und dann haben unsere Kinder dann auch so Bilder rausgefunden, wo sie das alles hergehabt haben. Die müssen unsere ganze Wohnung durchgesucht haben, während wir in Brasilien waren. Ich muss mit ihnen noch reden, nicht wahr? Ich hoffe, dass ich da alles noch wiederfinde, nicht? Was haben sie da sonst noch möglicherweise da alles rausgeholt? Ich meine, ist nicht viel zu holen, aber... Dann haben sie das also an die Wand gemacht und dann sehe ich da meine hübsche junge Frau. War damals ein bisschen pummelig, gebe ich zu, aber da kannte ich sie noch nicht. Später, als sie traf, war sie wunderbar. Und dann haben wir uns so unterhalten, wie die Wege Gottes so waren. Wieso kommt sie nach Wilhelmshaven? Wieso komme ich und sie in der Bahn und ich bin gleich an derselben Tür und so weiter. Ihr kennt ja alle diese wunderbaren Dinge. Und dann hat sie mir so erzählt, so später, als wir uns kennenlernten, dass da auch zwei oder drei andere junge Männer waren vor mir. Die mochten sie auch leiden. Da habe ich gleich zu ihr gesagt, weißt du, Kette, die hatten keine Chance, der ewige Ratschluss. Nicht? Versteht ihr doch, ne? Also es muss alles so kommen, wie Gott es letztendlich... Wer glaubt das von euch? Darf ich mal... Glaubt das jemand hier in der Arche? Das ist ein Pfeiler der Wahrheit Gottes. Das ist ein Wille, eine Absicht, die Gott in der Welt hat und niemand kann diesen Willen Gottes brechen. Aber jetzt kommt's weiter. Der zweite Punkt ist, die geoffenbarten Dinge aber, die sind für uns und unsere Kinder bestimmt, ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Und hier kommen wir zu den Geboten Gottes, beispielsweise. Das ist nicht der ewige Ratschluss. Natürlich, das Gesetz ist auch ewiger Ratschluss. Aber der Umgang mit diesem Gebot, in dem sich Gottes geoffenbarter, nicht sein verborgener Wille, sondern sein geoffenbarter Wille manifestiert in den Geboten Gottes und in dem geoffenbarten Willen der ganzen Bibel, der uns gebracht wird, dass wir danach tun. Das heißt, diesen Willen, diesen geoffenbarten Willen, den kann der Mensch unterlaufen. Den kann er brechen. Es heißt, du sollst nicht töten. Aber was tut der Mensch? Er tötet doch. Und er hat den Willen Gottes vergewaltigt. Er war ungehorsam. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Das ist der geoffenbarte Wille, den er uns allen geoffenbart hat. Und wir sehen, wie in der Welt dieser Wille Gottes immer und immer wieder gebrochen wird. Das sehen wir in unserem eigenen Leben. Und deshalb tun wir Buße. Aber das Interessante, und hier ist das Geheimnis, und das sehe ich auch im Zusammenhang mit der aktuellen Weltlage in diesen Tagen. Hier sind auch die beiden geoffenbarten, die beiden Willensaspekte Gottes, die beiden Formen, wie Gott seinen Willen manifestiert und darstellt. Da ist, was den Lauf der Völker und Welt und Kriegsgeschichte und Missions- und Heilsgeschichte angeht, das ist ein Punkt. Auf einem längeren oder kürzeren Wege, Gott weiß, wie lange das alles geht, der sich ereignen muss. Aber das entbindet die Menschen, die daran beteiligt sind, nicht ihrer Verantwortung dem Gebot Gottes gegenüber, das er uns Menschen geoffenbart hat, nämlich seinen geoffenbarten Willen zu tun, sein Gebot zu beachten. Wenn wir auf der einen Seite sagen, es geschieht doch nur der Wille Gottes, dann ist das 100% richtig. Aber die Bibel erlaubt uns nicht zu sagen, naja, dann kann Saddam ja morden und quälen und Bush kann feuern und was weiß ich ja alles. Dann wird ja alles sowieso so gehen. Ist das richtig? Nein. Ich will euch diese Spannung mal zeigen in der Pfingstpredigt. Schlagt mal mit mir auf Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da stoßen in einem Vers der Pfingstpredigt des Petrus diese beiden Wahrheiten frontal aufeinander. Viele, die sich mit diesen tieferen Offenbarungen und Erkenntnissen der Schrift, die wir aber alle dringend wissen müssen, nicht beschäftigen, die lesen über diesen Text einfach weg und machen sich keine Gedanken. Man soll nie die Bibel lesen, man soll nie einen Vers, nicht einen einzigen Satz in der Bibel lesen, ohne bei ihm zu landen. Sondern man muss mal landen und stehen bleiben und nachdenken. Der Psalmist sagt uns schon, dass ich Tag und Nacht sinne über dein Gesetz. Und jetzt liest mal, da predigt Petrus von Jesus, und da sagt er, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, das ist der ewige, verborgene, unwandelbare und nicht zu unterlaufende Wille und Vorsatz Gottes. Musste Christus sterben? Sagt er ja? Es musste geschehen. Es heißt buchstäblich, dass Gott ihn nach seinem festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Aber jetzt macht Petrus an dieser Stelle nicht Schluss, sondern fährt fort und kommt jetzt zu dem geoffenbarten Willen, zu dem Gebot Gottes und sagt, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und getötet. Das heißt, es war Gottes Ratschluss, unumstößlich, aber ihr seid verantwortlich. Versteht ihr das? Nein, kann man nicht. Dafür ist unser Kopf zu klein. Aber das sind die beiden Wahrheiten, die wir, du kannst eine biblische Geschichte nehmen, ein Kapitel nehmen, du kannst das Alte Testament lesen, du kannst das Neue Testament lesen. Du siehst fast überall, wenn nicht sogar wirklich überall bei Licht besehen, dass diese Spannung immer vorhanden ist. Und diese beiden Wahrheiten kannst du nicht miteinander intellektuell versöhnen. Und wir sollten auch nicht den Versuch tun, und die Bibel erwartet es auch nicht, denn unser Kopf ist viel zu klein, als dass wir die Weisheit und Allwissenheit und Herrlichkeit Gottes in unseren kleinen Viertelfund oder halbes Pfund Gehirn reinbringen können. Aber Gott sagt, so ist es. Das sind die Wahrheiten. Gottes verborgener Wille und Ratschluss und Gottes geoffenbarter Wille, dem wir uns zu verantworten haben. Sie waren schuldig. Die Menschen, die Christus umgebracht haben, sie haben das Gebot übertreten, den Willen Gottes, du sollst nicht töten. Und man kann natürlich sagen, ja, wie kann Gott das dann gewollt haben? Da kann ich nur antworten. Es gibt nur ein Wesen in diesem Universum, das Herr ist über Leben und Tod. Und wir können nie sagen, Gott, du musst dein eigenes Gesetz halten. Nein, Gott hat das Recht, Leben zu schaffen und Leben zu zerstören. Habe ich nicht Recht und Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Wir müssen uns etwas kleiner machen. Wenn wir Gott herunterholen auf unsere menschliche Stufe und sagen, Gott ist ein menschliches Gegenüber, der muss mal sein eigenes Gesetz halten, dann kann ich das nicht sagen. Jesus sagt auch einmal, der Herr ist größer als das Gesetz. Es ist Gott. Aber du und ich, wir sind Kreaturen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind gebunden, wir sind verantwortlich, wir sind verpflichtet, das Gebot Gottes zu halten. Und genauso sehe ich die Dinge jetzt in dem Krieg im Irak. Da geschieht etwas, wie Jesus sagt es an einer Stelle, wehe den, es muss ja Verführung geschehen. Und ich halte Krieg immer für eine Verführung. Krieg ist eine, insgesamt gesehen, ohne irgendwelchen Parteien Schuld zuzuweisen oder Unschuld zuzuweisen, Krieg ist insgesamt nichts anderes als ein Ausdruck der Verstrickung und Verirrung des sündhaften Menschen. Denn Krieg haben wir nicht nur im Irak, Krieg ist auch bei dir zu Hause. Ich weiß nicht, vielleicht nicht heute Morgen, aber gestern flogen noch die Tassen. Ihr versteht, was ich sagen will. Und deswegen ist der moralische Zeigefinger derer, die selbst in sündhafter Verstrickung leben, ohne Versöhnung in Jesus Christus und die ganze Welt zum Frieden aufrufen wollen, das ist für mich pure Heuchelei. Weil sie selber vor Gott nicht in Frieden und Versöhnung und Gerechtigkeit leben. Damit will ich die Gefühle dieser Menschen bewegen. Die will ich versuchen zu verstehen. Und teilweise geht es mir genauso. Aber was dort passiert ist, dass letzten Endes ein heilsgeschichtlich, weltgeschichtlich und ich sage auch missionsgeschichtlich relevanter Vorgang dort abläuft. der niemals geschehen könnte ohne den Willen Gottes. Wenn nicht einmal ein Haar von meinem Haupt auf die Erde fällt ohne den Willen Gottes, wie kann sich das da ereignen, ohne dass der lebendige Gott auch dort die Kontrolle hat? Das ist der verborgene Ratschluss. Dem kommen wir nicht auf die Spur. Und wir werden sehen, am Ende ist das nur eine Kette, eine Station auf dem Wege zu der größten Schlacht, nicht der Mutter aller Schlachten, sondern der größten Schlachten aller Schlachten, nämlich der Schlacht von Hamagedon. Dieser Traum, dass diese von Sünde verstrickte Menschheit es schaffen könnte, den Krieg abzuschaffen, ist eine Traumtänzerei. Und jeder Politiker, der sich diesen Hoffnungen hingibt, ist für mich ein Mensch, der nicht realistisch die Bibel und auch nicht realistisch die Befindlichkeit der verlorenen Menschheit erkannt hat. Sondern die Bibel erklärt uns, dass Krieg und alle Auseinandersetzung, alle Sünde, alle Übertretung ist das Ergebnis seiner Schuldhaftigkeit und seiner Unversöhnlichkeit Gott gegenüber. Und dadurch geschehen diese schrecklichen Dinge. Aber Jesus sagt, wehe dem, durch den die Verführung geschieht. Es muss ja geschehen, aber wehe dem. Und hier können wir nur sagen, hier ist der Präsident Hussein, ich will nicht die ganzen Namen immer nennen, das kannst du auf jeden Fall also umwenden, das kannst du auf den Zweiten Weltkrieg nehmen, das kannst du auf den Balkan nehmen, du kannst das, egal wohin du das stellst, das ist das System göttlicher Wahrheit, die dem Ganzen zugrunde liegt. Die Schrift sagt uns, wie die Dinge sich verhalten. Und es ist ganz klipp und klar, dass auch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zur Verantwortung gezogen wird, ob er denn Gottes geoffenbarten Willen gebrochen hat. Ob die Verleihung der Macht, die er hatte, ob er die möglicherweise missbraucht hatte oder ob er sie in Verantwortung vor Gott aufrichtig und auch den Geboten Gottes gegenüber ausgeführt hat. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Wir wissen nur, dass der Apostel Paulus uns darüber unterrichtet, in Römer 13 und auch bei Petrus haben wir das ja gehabt, dass er sagt, dass die Obrigkeit das Schwert hat. Und dass sie eine Dienerin und Rächerin Gottes ist, zu dem Ziel, dass das Böse in dieser Welt, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, eingedämmt werden muss. Deswegen haben wir Polizei. Und deswegen gibt es das sogenannte Gewaltmonopol des Staates. Das ist tatsächlich biblisch begründet. Wenn ihr Politiker so reden hört, Gewaltmonopol des Staates, dann kann man wirklich sagen, das stammt aus der Bibel. Das haben die nicht erfunden, sondern das hat der Heilige Geist gegeben. Und wir sollen aller Obrigkeit untertan sein. Inwieweit jetzt Amerika als eine von Gott eingesetzte Rächerin und Dienerin Gottes Vollmachten von Gott her hat, um das Böse, siehe die Versklavung des irakischen Volkes, die Ermordung von 2 Millionen Menschen und so weiter, ob die Vereinigten Staaten dazu jetzt von Gott obrigkeitlich gesehen werden, dass sie so handeln dürfen, das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur hier jedem sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf ihn. Das betrifft mich auch als Vater meinen Kindern gegenüber. Wenn ich innerhalb meiner Familie oder auch innerhalb der Gemeinde, wenn hier Böses geschieht, muss ich vor Gott mich verantworten, wenn ich handle zum Schaden von gewissen Menschen. Ich habe dem geoffenbarten Willen Gottes gegenüber zu stehen und zu beten und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahre. Dass ich nicht in meiner Wahnvorstellung eines mächtigen Pastors übers Ziel hinausschieße. Sondern dass mein Herz von Liebe erfüllt bleibt für alle Menschen. Und dass ich in dieser Frage einfach sage, Gott, erbarme dich über mich. Und liebe Gemeinde, ich glaube, dass hier auch der wirkliche Grund in der Bibel gefunden werden kann, warum sie sagt, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Die mächtigen Führer dieser Erde, ob es unser Bundeskanzler ist oder ob es der Präsident der USA ist oder Frankreich oder wer auch immer, in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Aber Gott hat gesagt, dass wir für alle Obrigkeit beten sollen. Sagt ihr Amen? Und ich finde, das sollten wir zum Schluss tun. Von ganzem Herzen, ich glaube, wir sind zur Verantwortung aufgefordert, auch für diese Situation im Irak zu beten. Ich habe eine gewisse politische Überzeugung, aber ich möchte niemals diese politische Überzeugung zum Maßstab von Wahrheit machen. Wer die Dinge etwas anders sieht, auch als Christ, der soll sie gerne anders sehen. Aber eins, glaube ich, haben wir gemeinsam. Wir dürfen erkennen, dass Gott dabei ist, seine heilsgeschichtlichen und weltgeschichtlichen Pläne umzusetzen. Durch seinen verborgenen Willen. Und wir alle, inklusive der Obrigkeiten, haben die Verpflichtung, das Gebot Gottes zu achten, es zu befolgen und Gott Gehorsam zu leisten. Denn wir müssen alle einmal vor den Richterstuhl Gottes kommen. Sagt ihr Amen dazu? Und in diesem Zusammenhang, missionsgeschichtlich zum Schluss, ihr Lieben, nur noch vielleicht 2, 3 Sätze oder 5, 6, 10. da darf ich einfach sagen, dieser Gedanke, dass Gottes verborgener Wille sich auch in dieser Welt vollzieht, in Friedenszeiten wie auch in Kriegszeiten, ist doch für uns Christen so tröstlich. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Frieden, den die Welt nicht hat. Halleluja. Und wir dürfen wissen, wenn die Kanonen donnern, die Raketen fliegen und die Panzer Feuer speien, egal was kommt, die Sonne scheint oder es regnet, wir gesund oder krank sind, das Völkermeer bewegt ist auf den Straßen der großen Städte der Welt, Meere von Völkern und Demonstranten aufmarschieren, sie alle sind in Bewegung, sie alle sind in Unruhe, sie sind in Angst, sie sind in Sorge, aufrichtige Menschen. Bitte, wir wollen ihnen nicht unterstellen, dass es alles falsche 50er sind. Sünde sind wir alle, aber wir wollen erkennen, Gott setzt am Schachbrett seine Figuren. Und am Ende ist wer Olympiasieger im Schachspiel? Jesus! Und deswegen denke ich, lasst uns getrost sein. Es ist natürlich, vielleicht sagt der eine oder andere, Wolfgang, so kannst du nicht denken. Aber wisst ihr, wenn ich daran denke, wie noch Sowjetkommunismus. Hier, weiß nicht, ist Waldemar Solowjow da, der ist ja vielleicht sogar in unserer Mitte. Viktor, die Brüder in der Ukraine haben uns erzählt, die haben uns an die Stachelbeerbüsche geschickt im Garten. Sind sie mit uns in die zu den ehemaligen Verstecken gegangen, wo sie in der Erde einen halben Meter tief oder noch tiefer ihre Bibeln verbuddeln mussten, weil der KGB kam und die Häuser des Pastors und der Ältesten inspiziert hat. Und wenn da das Heilige Buch gefunden worden wäre, wären sie nach Sibirien in die Zwangsarbeitslager gejagt. Das ist doch noch gar nicht so lange her, das war doch erst vorgestern. Und ich kann mich doch noch erinnern, und Russland hat die Völker überfallen. Könnt ihr euch noch an die Tschechei erinnern? Könnt ihr euch noch an Ungarn erinnern? Könnt ihr euch erinnern, wie sie mit Atomdrohung den ganzen Westen, die ganze Welt versucht haben zu erpressen? Siehe Kuba-Krise. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Der eine sagt, das war Reagan, der andere sagt, das war Helmut Schmidt mit seinem Doppelbeschluss, Nachrüstung und so weiter und so fort. Ich glaube nicht. Die einen sagen, das waren die Montagsdemonstrationen in Leipzig, von mir aus auch das. Aber was der Mensch auch alles getan hat, wisst ihr, wer Russland befreit hat? für das herrliche Evangelium, dann sage ich nur, es war einer, der seinen verborgenen, ewigen, unumstößlichen Ratschluss verfolgte. Es war der lebendige Gott. Hier, der Gregory, der hebt schon die Hand und stimmt überein. Halleluja. Glaubt ihr das, ihr Lieben? Und das ist die Wahrheit. Halleluja. Ja, klatscht doch gerne in die Hände. Jesus ist König. Er ist der Herr aller Herren. Machen wir uns nicht so viel Sorge um diese ganze Eierei der Menschen. Ja, das ist wirklich wahr. Ich meine, natürlich, es ist ernst. Wir wollen Verantwortung tragen. Ich möchte jetzt nicht hier oberflächlich sein und makaber am Ende. Es geht ja auch um Menschenleben, um Blutvergießen. Dafür, wir wollen weinen und beten und Gott bitten, dass er Gnade und Erbarmen haben möge in allen Punkten. Aber heute geht das Evangelium wie ein Sturmwind über den Ural bis nach Sibirien und Wladiwolostok. Wir als Arche dürfen von Alma Ata aus das Fernsehprogramm über fast ganz Sowjetunion, ehemalig Kasachstan, Ukraine, überall wird das Evangelium, kann es gesehen und gehört werden. Wer hätte sich das doch gedacht? Da wollten Menschen Krieg machen, haben Krieg gemacht. Und was hat Gott aus dem Krieg gemacht? Seinen Sieg. Schau dir Afghanistan an. Wir hatten die Frau ja hier, die von Sheldonau. Wir erinnern uns, die hatten 2, 3 Kinderbibeln. Dann sind die Taliban gekommen und haben die Frauen mit den Männern dort eingesperrt, sie als Geiseln genommen und mit dem Tode bedroht. Und ich glaube, wenn da nicht am Ende die Weltpolitik gekippt wäre, wir wissen nicht, ob sie heute noch am Leben wären. Wegen 2, 3 Kinderbibeln. Und heute habe ich gehört und gelesen, heute gehen tonnenweise Kinderbibeln nach Afghanistan. Ich kann nicht sagen, Amerika führe Krieg, damit wir Mission machen können. Das ist verkehrt. Aber wir können sagen, Gott sitzt im Regiment. Denn es gibt in Matthäus 24 eine Doppelprophetie von keinem Geringeren als Jesus selber. Und die scheint sich von meinen Augen zu erfüllen. Jesus sagt als erstes, ihr werdet hören von Kriegen und von Kriegsgeschrei. Hört ihr von Krieg und Kriegsgeschrei? Ja, manche haben gedacht, mit dem Zweiten Weltkrieg sei endlich Feierabend gewesen. Dann hätte der Mensch aber inzwischen erlöst sein müssen. Dann kann ich es mir vorstellen. Aber der Mensch ist der Alte geblieben und im 21. Jahrhundert feuert er und mordet er genauso wie im 20. Jahrhundert. So wahr die Bibel recht hat. Glaubt ihr das? Ja. Und ihr Lieben, und die andere Säule oder die Parallelprophetie, die Jesus gegeben hat, gleichzeitig, nicht nacheinander, sondern das Evangelium wird verkündigt werden bis an das Ende der Welt, zum Zeugnis für alle Völker und alle Nationen. Sagt ihr Amen darüber? Und deswegen, ich glaube nicht, dass wir Phantasten sind, wenn wir sagen, dass auch es nicht mehr lange dauert, da wird auch die chinesische Gewaltrevolution ihre eigenen Kinder fressen. Und es wird dazu kommen. Auch dort wird die Freiheit des Evangeliums sein. Wir wissen nicht, wie lange. Ich glaube, dass das möglicherweise auch mit Bagdad geschehen kann. Ich glaube, dass das überhaupt auf der ganzen Welt geschehen kann. Ob das mit Krieg oder ohne Krieg oder wie auch immer alles inszeniert wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Gott den Globus so bereiten wird, dass nicht der Islam oder der Kommunismus oder irgendetwas anderes, sondern Jesus Christus und sein herrliches Evangelium wird den Siegeszug antreten über den ganzen Globus und alle Völker und alle Nationen. Sagt ihr Amen? Und liebe Gemeinde, jetzt stehen wir auf und ich lese euch zum Abschluss den 2. Psalm. Der ist ja auch so prophetisch und lässt uns etwas schon erfahren über dieses Geheimnis. Da heißt es, warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Vielleicht noch einen kleinen Einwurf dabei. Ich glaube, dass Präsident Bush sich völlig falsch ausdrückt. Und es auch vereinfacht. Und glaube, das macht ihm auch das Leben schwer, was die Opposition in der Welt angeht. Es ist nicht richtig zu sagen, Achse des Bösen. Da sind die Bösen und da sind die Guten. Ich war in Amerika, da ist die Sünde genauso wie im Irak. Versteht ihr? Vielleicht nicht von Regierungsseite, aber das Volk als solches sündigt und übertritt und bricht den Willen Gottes. Das ist überall auf der Welt gleichermaßen so. Deswegen ist das flach. Und von daher glaube ich, dass auch die Gesellschaften insgesamt, die Völker, ob das die Völker Amerikas, Russlands, Chinas, Deutschlands, Frankreichs also sind, im Grunde genommen sind die modernen Gesellschaften, überhaupt die gottlosen und von Jesus losgelösten Gesellschaften, sind Gesellschaften der totalen Rebellion gegen den lebendigen Gott und seinen heiligen Jesus. Glaubt ihr das? In Amerika gibt es Antichristus, in Israel gibt es auch Antichristus. In Deutschland gibt es Antichristus. Das ist der in Sünde verstrickte und gefallene Mensch. Und deswegen sagt Paulus nicht, da sind die Guten und da sind die Bösen, sondern er sagt, alle Welt ist schuldig vor Gott. Das ist das Evangelium. Und in diesem Zusammenhang ist wahr, was der Psalm sagt. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wider den Herrn und wider seinen Gesalbten. Wir wollen ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihre. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ich will erzählen, ihr habt es wieder, vom Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und jetzt kommt der gewaltige Vers. Fordere von mir, so will ich dir den Westen zum Erbe geben und den Osten dem Islam. Nein, fordere von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Sagt Amen. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasset euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Wege. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Und der letzte Satz ist für uns. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ist das nicht herrlich?